Rote, weiße und blaue Zone. Leider gehört die Langlebigkeit der Menschen auf Okinawa der Vergangenheit an. Dort gibt es inzwischen mehr als ein Dutzend KFC-Imbisse und seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich das gesättigte Fett, das hier gegessen wird, verdreifacht. Sie sind von quasi null Cholesterin am Tag auf die Entsprechung einiger Big Macs am Tag umgestiegen. Ihre Natriumaufnahme haben sie verdreifacht und leiden jetzt unter einem ebenso massiven Kaliummangel wie die US-Amerikaner. Was bedeutet, dass sie weniger als die Hälfte der empfohlenen 4700 Milligramm pro Tag aufnehmen. Innerhalb von nur zwei Generationen sind die Menschen auf Okinawa von den schlanksten Japanern zu den dicksten geworden. Deswegen versuchen Gesundheitsexperten, sie dazu zu bewegen, wieder die Okinawa-Ernährung zu befolgen. Dasselbe lässt sich über fast alle anderen blauen Zonen sagen, zum Beispiel über die im Mittelmeerraum. Sie sind Geschichte. Heute lebt und gedeiht nur noch eine blaue Zone, nämlich die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten im kalifornischen Loma Linda. Und noch ein Aspekt macht diese Zone zu etwas Besonderem. Sie ist nicht klar abgegrenzt, sondern vom Rest der Gesellschaft umgeben. Sämtliche anderen blauen Zonen waren geografisch vom Festland isoliert, meist Inseln, was es einfacher machte, eigene Ernährungs- und Lebensgewohnheiten beizubehalten. Die Ernährung in anderen blauen Zonen war außerdem ökonomisch begründet. Die Menschen waren gezwungen, gesünder zu essen. Zum Beispiel aß der durchschnittliche Bewohner von Okinawa nicht viel Fleisch, Zucker, Salz, Speiseöle oder weißen Reis, weil er sich das einfach nicht leisten konnte. Okinawa war Japans ärmste Präfektur. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor die Süßkartoffel an Bedeutung. Von ihrer Stellung als Hauptnahrungsmittel sank sie auf einen Anteil von weniger als 5%, weil importierter weißer Reis und Brot die gesünderen Lebensmittel verdrängten. Im Gegensatz dazu gehören die Vereinigten Staaten mit einem jährlichen Bruttoinlandsprodukt von mehr als 65.000 US-Dollar pro Kopf zu den reichsten Ländern der Welt. Bei der Lebenserwartung stehen sie aber an 45. Stelle. Was können wir von den Adventisten in Loma Linda lernen, der einzigen noch aktiven blauen Zone? Und das mitten unter uns, die bei der Lebenserwartung alle anderen übertreffen. Wie ist es ihnen gelungen, umgeben von den Exzessen der modernen Welt, ihre gesunden Ernährungsgewohnheiten beizubehalten? Die Gesundheitsphilosophie der Adventisten beruht auf der Bibel, in der es heißt, der Körper sei wie ein Tempel zu behandeln. Deswegen essen sie seit über 140 Jahren vegetarisch. Darin sind sie einzigartig, denn die Mehrheit von ihnen isst kein oder nur sehr wenig Fleisch. In der Adventist Health Study 2 zum Beispiel, für die man mehr als 100.000 nordamerikanische Adventisten über 10 Jahre lang begleitete, lebten etwa 50% der Teilnehmer vegetarisch oder vegan und die andere Hälfte aß im Durchschnitt nur etwa 3-mal pro Woche Fleisch. Religiös Leben. Die Siebenten-Tags-Adventisten sind eine Gruppe protestantischer Christen. Spielt Religiosität eine Rolle? Eine Erhebung unter 1000 erwachsenen Amerikanern ergab, dass 79% glaubten, spirituelles Vertrauen helfe dabei, gesund zu werden. Ob darin ein Körnchen Wahrheit liegt? Eine Meta-Analyse von mehr als 70 Studien zu diesem Thema kam zum Ergebnis, dass der Grad der Religiosität oder Spiritualität mit den niedrigeren Sterblichkeitsraten in gesunden Bevölkerungsgruppen in Verbindung gebracht wurde. Aber nicht in Krankengruppen, und da gab es Hinweise auf einseitige Veröffentlichungen. Das heißt, Studien, die Spiritualität nicht positiv darstellten, verschwanden möglichst still und leise in der Schublade. Selbst wenn sich der Zusammenhang deutlich nachweisen ließe, gibt es wichtige Störfaktoren. Zum Beispiel haben nicht-evangelikale Protestanten und Juden die geringste Sterblichkeit unter den größten religiösen Gruppen in den Vereinigten Staaten. Aber sie sind auch überproportional weiß, wohlhabend und gebildet, und jeder dieser Faktoren trägt zur Langlebigkeit bei. Außerdem geht auch hier das Gespenst der umgekehrten Kausalität um. In diesen Studien dient unter anderem als Faktor zum Messen der Gläubigkeit die Teilnahme an Gottesdiensten, und man kann sich vorstellen, dass eine Krankheit die Teilnahme verhindert. Religiöse Einbindung wurde außerdem mit längeren Telomeren assoziiert. Doch die längsten Telomere fand man bei den am wenigsten religiösen Menschen. Zum Beispiel bei Menschen, die angaben, nie zu beten oder heilige Bücher wie die Bibel zu lesen. Doch unter denen, die wenigstens ein bisschen religiös waren, hatten die mit engerer spiritueller Einbindung längere Telomere. Religiosität steht oft in direkter Verbindung mit dem Lebensstil und seinen Auswirkungen auf die Gesundheit, wenn man sich zum Beispiel entscheidet, nicht zu rauchen oder nur maßvoll zu trinken, was typisch ist für religiöse Menschen. Und im Falle der Adventisten betrifft es eine gesündere Ernährung.